ARD.
Du, der geht bestimmt nie wieder ran. Du hast dich in der Nummer nicht vertan. Du, leg jetzt auf, hör auf den Trübsinn. Du wärst du gerne wieder Liebling, dann darfst du Stufen nicht steigen, du musst sie lesen, danach beim Bergdoktor genesen. Serendipity buchstabieren dich in veganem Kuchen verlieren mit Anke, Engelke und Christian Tesens im Winter. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Hallo, Anke Engelke.
Hallo, Christian Thees.
So, hör mal, wie war die Nacht bei dir gestern? Es war spät, oder?
Meine Nacht war kurz, aber das ist nicht schlimm. Ich sitz ja bald wieder im Zug und kann schlafen.
Was ist das für eine Art zu singen, dieses wenn man zurück... Nennt man das schon Soul?
Nee, das nennt man, glaube ich, Quengeln.
Quetschen, die Quetsche. Nee, aber
nein, quengeln, nicht quetschen.
Ach,
quengeln.
Man nennt es wirklich quengeln.
Also, nein, aber so würde ich das nennen. Quetschen ist ja, aber quengeln ist,
du weißt, in den 70er, Ende der 70er, obwohl die singt heute manchmal noch bei irgendwelchen großen Fernsehshows, Bonnie Tyler, die hat ja auch so gesagt,
it's a heartache. Ja, aber das ist
nothing
ja nur,
but a heartache.
Aber da gab es doch ganz schnell den Begriff, wow, den vorher Rod Stewart gepachtet hatte, die Reibeisenstimme.
Ja, die Reibeisenstimme.
Wo auch niemand weiß, warte, was ist nochmal ein Reibeisen?
Ja, was ist ein Reibeisen? Hat man das in der Küche
also
zum
eine
Kartoffelpuffer
Reibe hat
machen?
Man, eine Reibe hat man, um die Pelle, die Schale von zum Beispiel von einer Zitrone. Man reibt die Zitrone, richtig?
Richtig.
Eine Bio-Zitrone, eine imprägnierte, ungespritzte Dingsbums-Zitrone, die nimmt man, ritsche, ritsche, ritsche an so einer Reibe. Und das ist dann wohl die Stimme von It's a... Ja, das kommt hin.
Ja.
It's a heartache.
Aber es ist wirklich eine Kartoffelreibe. Also so ein Reibeisen.
Eine Kartoffelreibe, okay. Aber warum dann Eisen? Weil es aus Eisen ist?
Das weiß ich nicht. Ich habe auch gerade gedacht, das sei irgendeine Art Werkzeug aus dem Werkzeugkoffer. Ich habe es jetzt aber hier gerade mal nachgeschaut. Und hier, du siehst, ist es wirklich
ja,
so ein
Ding. Ja,
es
ist eine Reibe.
So eine Reibe ist es.
Und die nennt man Reibeisen?
Ja, die war früher aus Eisen vermutlich.
Okay. Dann haben wir das. Und dieses I don't die. Das ist, glaube ich, wurde man das erste Mal gehört?
Ja.
Christina Aguilera vielleicht? Oder?
Nee, ich glaube Barikis Popsofa.
Nee, das ist ja so in die Nase rein.
Ah ja, stimmt.
Und das andere ist, ich hab deine Szene on my body and it's still gone in Elmer.
Jetzt hast du so einen Fantasietext gemacht, wie Herbert Grönemeyer, oder?
Ein Bananentext,
ja.
Ja.
War der Herbert.
Herbert ist der Größte.
Ja.
Und weißt du was? Der ist so, ich fände es auch blöd von ihm, wenn er mit uns befreundet sein wollen würde. So sehr verehre ich ihn, alleine für seinen guten Geschmack, dass er auch merkt, dass wir zwei Supergimpel sind und dass es sich nicht lohnt, mit uns Literaturecke einzurichten.
Das Poetrio.
Das
wirklich
Poetrio.
Großartiges Konzept.
Ja.
Aber obwohl er ja gesagt hat, er macht's mit uns, aber am Ende ist dann doch keine Zeit, weil wir nicht wichtig genug sind.
Aber ich, dann ist das Ziel vielleicht, dass er auf dem Sterbebett mit 104, der wird hier Gott sei Dank sehr, sehr alt, mit 104 sagt auf die Frage, dann kriegt er nochmal 99 Fragen gestellt von Moritz von Uslar und dann kommt die Frage, was bereuen Sie? Und dann wird die Antwort sein, dass ich niemals das Poetrio gegründet habe, wahrgenommen habe. Ich kann das nicht.
Aber ich hätte wirklich das Poetrio, der Name war gut, die Leute waren super, die waren nett. Warum hatte ich keine Zeit?
So, das ist deine Herbert Grönemeyer-Parodie?
Ja, ich kann keine Herbert Grönemeyer. Natürlich kann ich nicht. Ich kann nix. Du, ich bin ja im Hotelzimmer hier.
Oh. Deswegen in Tirol. Auch, es ist sehr schlicht hinter dir, da ist nichts. Ja, das ist einfach nur eine Wand.
Ja, ist eine sehr weiße Wand, das stimmt. Ja, ich hätte auch gern so eine hölzerne Wand, aber dann hätte ich den Tisch verschieben müssen. Ja, es ist sehr schlicht. Ja, also man fährt ja nach Tirol auch, um ein bisschen zu wandern, um Berge zu sehen. Und ich glaube, wir werden 10 Tage hier gewesen sein und am ersten Tag Berge gesehen haben. Geiles Foto 2 die ganze Zeit.
Ja.
Und das war's dann. Es regnet. Ich glaube, Österreich geht unter. Tirol geht unter. Und ich sitze hier einfach und könnte überall sitzen. Das ist so schlimm. Es wird einmal ständig eine Marzipan vorhalten. Und immer wenn du zugreifst, dann zieht er die Hand weg. Ich will aber das Marzipan. Gib mir das Marzipan. Oh. Es ist wirklich, die Geschichte schlechthin.
Ja.
Also, zweiter Tag der Ankunft. Ja. Also, zweiter Tag der Ankunft. Ein Tag nach der Ankunft. Zweiter Tag. Zwei schwarze VW-Busse halten in der Einfahrt.
Ja.
Da stehen zwei Fans, die auf irgendjemanden warten. Und ich denke, wie war der Tag, Liebling? Haben wir erzählt, dass ich nach Tirol fahre? Auch den Ort, habe ich das irgendwo erwähnt? Warten die auf mich? Nein. Und weißt du, was ich rauskriege? Regelmäßig wohnen hier SchauspielerInnen vom Bergdoktor.
Wie nah bist denn du an deren?
Wir sind in quasi in der Nähe von Elmau. In einem kleinen Ort. Und es sind die SchauspielerInnen vom Bergdoktor.
Und danach, aber nicht die Hilde.
Und dann habe ich gedacht, dann kommt die Hilde vielleicht. Und dann war so ein Fantag vom Bergdoktor. Da war ich jetzt nicht. Aber der war oben im Hexenwasser, war der bei, glaube ich, strömendem Regen.
Hey.
Und da war die Hilde dann auch. Und dann habe ich gedacht, dann wohnt die Hilde vielleicht auch in diesem Hotel.
Mhm.
Aber das haben wir erst einen Tag später rausgefunden. Die Hilde war quasi die Etage unter mir.
Nein.
Sie kam aber erst spät nachts an, weil sie durch irgendwelche, ich weiß nicht warum, sie kam sehr spät erst und es gab wohl Komplikationen, ich weiß nicht welche, schlechtes Wetter, irgendwelche gesperrten Strecken. Durch irgendwelche Waldstrecken ist sie dann spät abends erst im Hotel gelandet, ist dann gleich morgens, ist sie dann zu diesem Event gefahren worden und die ist also nur für dieses kleine Event kurz eingeflogen worden.
Oh.
Sie hat keinen Drehtag gerade gehabt.
Ach so.
Und wir haben sie einfach verpasst. Und sie war quasi Etage unten drunter.
Und die zwei Fans vom Hotel waren für Hilde
dort? Für den Bergdoktor. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer alles hier war. Aber auf jeden Fall mehrere Schauspieler. Ich glaube, der Marc Keller, der den Hans spielt in der Serie, die Lilly. Die Lilly war wohl auch hier.
Okay. Aber der Schauspieler, der den Bergdoktor spielt.
Der Hans, vom Hans Siegel weiß ich nicht genau, wo der wohnt.
Der ist doch, wenn da doch so viel dann gedreht wird, drehen die en bloc ja wahrscheinlich dann eine ganze Staffel.
Die
dann
drehen monatelang hier.
Monatelang?
Ja, klar.
Dann lebt der dann auch im Hotel?
Ich weiß es nicht, wo der Hans wohnt. Der Hans wohnt ja sonst am Ammersee in München. Ich denke mal, jede freie Minute, das ist ja gar nicht so weit weg von hier.
Ah.
Das ist ja knapp über eine Stunde nach München. Und ich denke, er fährt so oft nach Hause, wie es nur geht. Oder aber er hat eine Wohnung, wo er regelmäßig ist.
Ja.
Oder er wohnt in diesem Hotel, wo ich bin.
Es gibt viele Möglichkeiten.
Nicht.
Aber hilft es zu wissen, dass ich gerade aus München gekommen bin und auf dem Weg nach Wien bin? Hilft das irgendwie?
Aber du bist dort in der Fernsehsendung Willkommen Österreich.
Da
bist du jetzt, wer uns jetzt gleich am ersten Tag hört. Die Anke
weiß ich nicht,
ist,
wann das ausgestrahlt wird.
Ja, ich glaube. Gell, am gleichen Abend um 22 Uhr irgendwas, glaube ich.
Also
gleich am ersten Podcast-Tag hört. Das ist ja geil, das wäre Podcast, der Podcast.
Wir können das so gar nicht.
Oh nein.
Oh Gott.
Und wir bekommen aber bestimmt demnächst einen Kurs in Wienerisch.
Von?
Also der Manuel macht es bestimmt mit uns.
Ja.
Da können wir mal schauen. Oder der Michael Ostrowski oder die Hilde oder irgendeiner.
Und dann nehmen wir nämlich die Lieblinge alle mit. Und dann gibt es so jeden. Wir machen einfach so eine Wiener Ecke.
Ja.
Ist das auch nicht ein ganz schöner Kuchen, die Wiener Ecke? So ganz lecker mit so ein bisschen Kirsch und Marzipan. Und in der Wiener Ecke lernen wir in jeder Podcast-Ausgabe 3 Sätze. Oder einen Satz. So machen wir es. Wir sind ja ein bisschen doof. Also wenn ich wir sage, meine ich mich. Wir lernen einen Satz und ja, und so werden wir am Ende des Jahres 50 Sätze drauf haben.
Ja. Also das ist mein Tirol-Erlebnis. Es gibt auch nichts zu erzählen, weil
du siehst nichts.
Ich bin im Regen die ganze Zeit unterwegs. Okay. Also ich gehe da natürlich spazieren, aber du kannst jetzt nicht rauf in die Berge. Ich war bei den Kühen, war ich am ersten Tag. Ich habe dir Bilder geschickt. Das war auch
die waren teilweise so schön.
Es gab kurz auch mal Sonnenschein und den besten Regenbogen aller Zeiten. Ansonsten jetzt ist es tagelang und ich habe das lange nicht erlebt. Es hört auch nicht auf. Es regnet jetzt seit 3 Tagen nonstop. Und es geht noch 3 Tage so weiter. Und
das
wenn
ist
wir
auch nicht
fahren,
lustig, glaube ich, ne?
Kommen, und dazu muss ich sagen, und wir haben 5-6 Grad. Regen und 5-6 Grad. Und wenn wir fahren, jetzt kommende Woche, also jetzt diese Woche,
der
Ende
Sommer
der Woche,
wieder.
Dann kommen wieder 20 Grad. Das, man hat mich so richtig verarscht. Ich fühle mich richtig verarscht vom Staat Österreich.
Wen kannst du verklagen?
Ja, ich weiß nicht. Müssen wir gucken.
Das geht nicht.
Irgendwann verklagen.
Ich habe ja die Berge gesehen. Was ist denn, wenn du dir... Nee, Fototapete ist auch Quatsch, aber das...
Ich will keine Fototapete, ich will draußen, ich will es erleben, ich will es auf der Haut spüren, weißt du, wenn es da in der Brandung der Berge bist, ich will es auf der Haut spüren.
Ja. Hast du gute Bücher dabei?
Ja, natürlich, Bücher sind nicht
das
Problem.
Soll ich dir Bücher schicken?
Alle sagen immer, Hauptsache, du hast gute Bücher dabei. Und ich denke nur, ey Leute, aber dafür muss ich nicht in einem Zimmer oder Apartment in Österreich sitzen.
Aber das haben wir alle verstanden, die wir dich fragen, ob du Bücher dabei hast.
Ja,
jetzt tu doch nicht so, die Frage ist total berechtigt und die ist ganz liebevoll. Aber was willst du machen? Den ganzen Tag dich ärgern?
Nein,
viel Spaß.
Tue ich nicht. Ich bin ja total, seit Corona bin ich an Achtsamkeit extrem gut. Du kannst es nicht ändern. Reg dich nicht auf über Dinge, die du nicht ändern kannst. Ich reg mich auch nicht auf. Aber es ist schon ein bisschen short, gell?
Ja, du regst dich schon auf.
Bevor du deine kleine Geschichte erzählst, will ich nur eine kurze Frage an dich loswerden.
Ja.
Was empfindest du, wenn du ein 1-Cent-Stück auf dem Boden siehst, meinetwegen in deinem Hauseingang, auf der Straße oder aber auch in deinem eigenen Haus, in deiner eigenen Wohnung? Da ist jetzt ein 1-Cent-Stück, aber vor allem draußen. Was geht dir in dem Augenblick durch den Kopf?
Kurz denke ich, wie war das nochmal mit dem Glück?
Ja.
Glaube ich daran?
Ja.
Den schiebe ich beiseite, den Gedanken. Das ist, geht ja innerhalb weniger Momente, geht es ja zit, hat man ja ganz viele Gedanken. Dann denke ich kurz aufheben, ja, nein, vielleicht. Dann denke ich, der dritte Gedanke ist, da freut sich jemand anders, der wirklich sammelt und sich am Ende des Monats oder des Jahres freut, so viele einzelne Centstücke aufgehoben zu haben. Und der vierte Gedanke ist, na, ich kann ja wenigstens ihn schon auf einen erhabeneren Ort heben, sprich auf eine Mauer, auf ein Mauerstück, hochheben und auf den Rand, weil ich nicht finde, dass das mein Besitz ist, weil ich nicht das Recht habe, den aufzuheben.
Also,
und du?
Ich finde es vor allem lästig. 1 Cent, über den ärgere ich mich schon, wenn das Portemonnaie immer voller und voller wird, weil da so viele Centstücke sind.
Wie war das mit der Achtsamkeit?
Ja, sehr geil. Auf jeden Fall, ich kann nicht an diesem 1 Cent vorbeigehen. Meine Tendenz ist erstmal, lass es einfach liegen, ich will es jetzt nicht aufheben, dann muss ich aus meinem Rucksack meinen Geldbeutel holen, den aufmachen, das 1-Cent-Stück reinmachen, alles wieder verpacken und ich habe auch gar keine Zeit. Gleichzeitig kann ich nicht daran vorbeigehen, obwohl ich nie abergläubisch bin. Aber ich denke immer an den Spruch, wer den Pfennig nicht ehrt, damals noch. Ich weiß gar nicht, ob man das jemals auf Cent übertragen. Nee, wer den Cent nicht ehrt,
ist des Talers nicht wert. Ist doch egal.
Und ich kann nicht vorbei. Und ich muss, auch wenn es mir in dem Augenblick lästig ist, ich muss einfach diesen 1 Cent aufheben. Aber eigentlich denke ich, wir brauchen keine 1-Cent-Stücke. Was soll das? Wofür 1-Cent-Stücke?
Wäre den Anfängen, wenn wir jetzt anfangen zu sagen, wir brauchen keine 1-Cent-Stücke mehr, dann brauchen wir keine 2, dann gar
kein
Geld mehr.
Nein, bei 10 Cent oder meinetwegen 5 ist alles okay. Aber wofür brauchen wir 1- und 2-Cent-Stücke?
Doch für Menschen,
nur,
die sparen.
Nein, nur damit wir verarscht werden, dann heißt es wieder 1,99. Ja,
du weil sprichst das ja wie so ein alter Mann.
Nein, weil das billiger klingt. Es klingt günstiger als 2 Euro.
Warum sagst du denn sowas wie, wir werden verarscht? Was ist denn das für ein blöder...
Naja, wir werden ja auch verarscht. Wir werden vom Marketing permanent den ganzen Tag verarscht. Doch, auch du.
Ich lass mich nicht verarschen. Ich ärgere mich nicht drüber und ich lasse den liegen.
Die beste Sache ist doch die, wenn man unbedingt etwas haben will und unbedingt viel Geld ausgeben will, dann rechnet man immer noch so in D-Mark, weißt du? Und wenn man etwas nicht möchte, dann früher wäre das so und so viel gewesen. Doppelt nämlich so viel. Das klingt 40 Mark hätte das früher gekostet. Aber du, das ist nur 20 Euro. Für uns klingt im Kopf 20 Euro wie 20 D-Mark damals, wer es noch miterlebt hat.
Für mich überhaupt nicht. Ich bin schon lange raus. Aus D-Mark habe ich, das habe ich aber noch nie gemacht. Also ich weiß nicht, während der Umstellung ist ja auch lange her. Aber gar nicht. Guck mal, wie unterschiedlich wir da dran gehen. Ich lasse den da liegen und ich habe nur positive Vibes und nicht dieses, du hast ja offensichtlich einen Zwang, ich muss den jetzt aufheben.
Nein, es ist kein Zwang. Ja, aber ich kann nicht anders. Nein, weil ich denke, ich muss den Cent ehren. Ich so muss den Cent ehren.
Weil
es
du das arrogant fändest, dran vorbeizugehen und zu sagen, ich habe ihn nicht nötig. Ah, auch interessant.
Es ist ja Geld und ich muss den ehren. Ich kann den nicht einfach liegen lassen. Aber ein Cent.
Es ist ich hatte zum Thema positives Denken, hatte ich so viele Gespräche zuletzt. Ich bin in der Probephase und fange dann an zu drehen in Bayern demnächst. Und da ging es auch um eine Situation im Drehbuch. Und mein Partner und ich, der Kollege und ich, wir sahen das komplett unterschiedlich. Da wurde es auch so... In so einer Probenphase spricht man ja dann auch nicht wirklich nur über die Dinge, die im Drehbuch passieren, sondern auch dann wird es auch größer und allgemeiner und doch auch konkreter, wenn man dann auch über die eigenen Gefühle und Gedanken spricht. Und da merkte ich, dass ich doch das gerade hinkriege, so positiv auf die Dinge zu schauen und zu sagen, ja, aber das ist doch eine Situation, da sind die beiden und dann passiert das und dann, das kennt man doch auch, dass man dann denkt, ach, da gibt's Hoffnung und da, also insofern habe ich dann einen ganz anderen Blick drauf, so wie ich auch wirklich das Angebot ernst meine, Chrissy, du bist jetzt noch ein bisschen dort. Ich habe gestern per Mail, weil es zu spät war, um zu telefonieren, weil der Laden schon zu war, bei meinem Buchladen Bücher bestellt, neue, über die ich gelesen hatte auf der Zugfahrt. Und die hole ich nachher ab. Und da könnte ich dir 2, 3 von schicken.
Warum? Ich hab einen ganzen Koffer voller Bücher. Und mein großes Problem. Ich nehme immer 15 Bücher mit.
Freu dich doch darüber.
Ja, freue ich mich ja auch.
Man sagt, wenn das Wetter gut ist und man die ganze Zeit wandert und draußen ist, sagt man, jetzt habe ich gar nicht genug Bücher gelesen. Und jetzt kannst du.
Ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Es ist nur trotzdem schade, wenn man wandern möchte und es ist mehr oder weniger Jahresurlaub. Und du kommst überhaupt nicht raus.
Wir haben es jetzt geklärt und das Ärgern bringt jetzt gar nichts.
Vielleicht. Nein, ich ärgere mich doch gar nicht. Schön. Ich finde es nur schade.
Ja, es ist sehr schade.
Du weißt allerdings, dass dieses alles positiv sehen, das ist, kann toxisch sein, ne? Denn es geht, also immer nur alles positiv sehen und positiv drehen, das ist total fatal. Wichtig ist, die negativen Gedanken anzunehmen und sie dann wegzuschicken.
Na klar. Keine Sorge. Ja. Ich habe neulich von Bastian wieder einen draufgekriegt, weil ich so frech zu jemandem war.
Okay, warum? Was war?
Da waren wir bei einer Aufzeichnung von einer Show, die aber erst im November kommt, deswegen kann ich darüber nicht sprechen. Und da wurden Trailer aufgenommen. Und da war ich ein bisschen ruppig zu dem Menschen, der dafür zuständig war. Mir waren so viele Leute im Studio, war ganz heiß, da waren so viele Lampen in diesem kleinen Raum. Und da habe ich darum gebeten, dass die Personen, die in dem Moment nicht wirklich in dem Raum sein müssen, bitte rausgehen. Das fand er ganz pumpig. Aber ich fand es zu voll, ich fand es zu heiß. Und das ist, wenn man dann performt, ist das auch schwierig, wenn man so beobachtet wird und sowieso schon Kameras auf einen oder eine Kamera auf einen gerichtet ist und Mikro und man muss performen. Und wenn dann da noch Leute sind, bei denen man eher den Eindruck hat, ihr helft jetzt uns gerade gar nicht, ne? Und in unserem kreativen Schaffen und in unserem Arbeiten. Aber das kann natürlich ganz schnell ruppig wirken und Bastian findet mich dann immer zu. Und das kann ich nicht positiv sehen. Ich kann nicht positiv sehen, wenn ein Raum dann voll ist und ich in so einer Situation abliefern möchte, in kurzer Zeit, zack, 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 und nicht respektiert wird, dass das besser geht, wenn da wenige Leute sind. Da fühle ich mich freier und bin nicht so gehemmt. Und zum Thema alles positiv sehen, hatte ich gestern in der Straßenbahn eine Situation. Es war eng, die war relativ voll und ein Mann kam mit einem dieser grotesk langen Fahrräder rein, die aber klein sind. Das sind Klappdinger, die sieht man ja häufiger auch bei Menschen, die auch mit dem Zug fahren oder mit den Öffentlichen fahren. Die haben dann so eine Matz, klack, 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 klack und dann ist das so ein handtaschengroßes Ding mit 2 Rädern und zusammengeklappt. Der kam rein und das war aber nicht zusammengeklappt, sondern in voller Blüte das Rad und schob das. Und als er auf meiner Höhe war, auf Höhe der Bank, auf der ich saß, merkte ich nur, was für eine schlechte Energie darüber kam. Der war so schlecht gelaunt und grummelte so vor sich hin. Da hatte wohl jemand ihn nicht durchgelassen oder es war zu eng oder was auch immer. Und es ist ja auch ärgerlich, wenn Menschen nicht den Weg frei machen. Und es ruckelte, aber die Bahn fuhr an, die Bahn hielt hin und her. Und immer wieder griff irgendeine Hand, das muss 2, 3 Mal passiert sein, unter anderem auch meine, mal kurz zum Fahrrad, weil es umzukippen drohte und er gerade aber an der Tasche rumfummelte. Und wir fremden Menschen, wir sorgten dafür, dass dieses Rad nicht auf andere Menschen fiel und dass es nicht umfiel und er vielleicht dann hätte nochmal das aufrichten müssen und so. Ungebeten. Ich las, glaube ich, oder ich schaute aus dem Fenster und griff aber mit der einen Hand automatisch dahin, so wie man auch, wenn die Bahn zu schnell, eine Straßenbahn oder eine Tram jetzt in München, ruckartig, wenn die ruckelt, dann fährst du sofort auch automatisch den Arm raus und guckst, wenn du weißt, da steht gerade jemand, der sich nicht festhält.
Ja, genau.
Ist ja ein Automatismus. Und das machte ich dann auch. Und der behielt aber seine Grumpiness. Und dann wurde die Bahn leerer und er stand dann immer noch und das Rad wackelte hin und her zwischen den Bänken. Und ich habe dann wieder 3-4 Stationen gedacht, dem würde ich gerne eine kleine Botschaft mitgeben. Ne, das ist ja mein Übergriffigkeitsproblem. Aha. Was kann ich dem mitgeben? Und der Satz, auf den ich mich dann mit mir selber geeinigt habe im Zwiegespräch, in meinem inneren Monolog, und natürlich habe ich den nicht abgesondert, den Satz ist ja klar, bin ja viel zu feige, war, schauen Sie, obwohl Sie so unfreundlich gucken, haben Ihnen viele Fremde geholfen. Wie fändest du, hättest du den Satz gefunden? Das hätte ich aber lächelnd gesagt. Oder hätte ich ihn noch wütender gemacht und er wäre noch fieser geworden?
Ach, ich weiß nicht. Es ist so schwer. Von der Idee her ist es richtig
und gut. Die Idee ist ganz gut, ne?
Die Idee ist super. Was hätte es bewirkt nicht bei gemacht. Ihm? Also hätte er, ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen.
Aber das zu viel Optimismus.
Manchmal muss man auch einfach sein lassen. Manchmal muss man Menschen dann auch einfach in Ruhe lassen. Die haben ohnehin schon Probleme. Warum war der so grumpy? Weil es ihm nicht gut geht.
Na klar.
Irgendetwas läuft bei ihm total schief. Er ist vielleicht total unglücklich. Mhm. Und jetzt kommt noch jemand, der ihn nochmal belehrt. Wenn auch zu Recht.
Aber ja, wie kriege ich es denn so formuliert, dass er rausgeht und sagt, oh stimmt, dann bin ich jetzt in Zukunft freundlicher. Das kriegst du nicht hin. Es wird immer, man wird sich immer belehrt und angegriffen fühlen. Immer, egal. Deswegen lasse ich es und ärgere mich dann doch hinterher und sage, jetzt habe ich wieder nicht jemandem irgendwas Positives mitgegeben. Warum schaffe ich das denn nicht?
Ja.
So, jetzt muss ich dir kurz meine Geschichte erzählen. Ich habe festgestellt, also wie gesagt, ich war jetzt viel unterwegs und werde auch viel unterwegs sein jetzt die nächsten Wochen. Da wirst du mich auch immer so auf der Durchreise erleben. werde viel in Bayern sein und dort arbeiten und immer hin und her. Und habe wiederum dann an anderer Stelle mit 2 Kollegen zu tun gehabt und festgestellt, Chrissy, mein Leben ist überhaupt nicht aufregend. Und viele gehen doch davon aus, dass mein Leben total aufregend ist. Und ich finde es nicht. Der eine Kollege erzählte, und als du gerade von den zwei VW-Bussen sprachst, dachte ich, das passt ja zu meiner Geschichte. Der erzählt nur so, pass auf, in dem Hotel bist du ja, da in der Nähe ist das Theater, an dem ich bin oder meine Bude, weiß ich nicht mehr genau. Eines Abends gehe ich da vorbei und bemerke auf beiden, enge Straße, auf der eine Tram fährt, enge Straße in München.
Ja.
Der Schauspielkollege erzählt, er geht dort vorbei und bemerkt 2 Männer, die seltsam auf den gegenüberliegenden Straßenseiten auf und ab gehen. Und zwar nicht, wie man geht, sondern so schräg, als wolle man, da hat er schnell geschlossen, das eine Ohr verbergen, in dem vielleicht irgendwas drin ist. Mhm. Diese Männer machten den Eindruck, als würden sie sprechen.
So Secret Service-mäßig. So.
Secret Service.
Okay.
Agenten. Ja. Das geht ja blitzschnell. Ich glaube, er ging sogar mit einem Kollegen oder einem Kumpel und einer schob ein Rad, I don't know, die gingen zu zweit. So war es, glaube ich. Habe mich auch nicht getraut, ich kenne ihn noch nicht gut genug, habe ihn auch nicht getraut, ob ich seinen Namen nennen darf und die Geschichte erzählen darf. Deswegen erzähle ich sie jetzt ganz allgemein. Nur zum Thema, wer hat ein aufregendes Leben? Ich nicht. Dann, diese Männer gehen da irgendwie seltsam.
Du hättest
seltsam
auch aus dem Fenster gucken können, dann hättest du das auch gesehen.
Ich also war nicht da, ich bin immer zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort.
Okay.
Diese Menschen bewegen sich seltsam und er spielte auch vor, wie krampfig die so in so einem Krabbengang gingen, so seltsam schräg. Und dann ging alles blitzschnell, ein Fahrrad fährt diese enge Straße entlang. Es gibt die Situation, das geht jetzt, er sagte, das waren keine 12 Sekunden. Es muss so ein Signal gegeben haben wie Zugriff.
Okay.
Und aus 3 verschiedenen Richtungen kommen Polizeiautos, bam, fahren, halten. Mann auf dem Fahrrad wird zu Boden getackelt, wird genommen, wird in ein Auto gepackt, Fahrrad weg, Autos weg, zack, boom, Straße wieder leer.
Wow.
So ist, das kennen wir nur aus Filmen.
Und es waren keine Dreharbeiten.
keine Dreharbeiten. Jetzt kommt der andere Kollege. Okay. Der andere Kollege, wir sitzen bei einem Abendessen. Ja, hihihi, hu, hu, hu. Der andere Kollege, naja, ich weiß nicht, worüber sprechen wir, über Schwimmen oder über Auto? Denn das sind zwei Sachen passiert an einem Tag, wo ich dachte, und ich, ich gehe einkaufen und lerne Text, das ist mein Leben. So, ja. Pass auf. Er ist in Hollywood, dreht in der großen Produktion, und das, da siehst du auch, was ich für ein mickriges Würmchen bin, dreht, hat nur wenige Drehtage, soll aber, ich weiß jetzt nicht, ob es 2 oder gar 3 Monate waren, lass mal 2, das ist schon grotesk also genug.
Der Kollege hat nur wenige Drehtage in Hollywood.
Ist aber 2 Monate da gebucht, weil man sagt, du musst auf Abruf sein. Mhm. Jetzt kommst du, Chrissy. Meine Drehtage sind festgetackert, und ja, wenn ich die nicht, die stehen ja schon Monate vorher fest. Mein Leben ist ja total durchgetaktet. Ja,
dein Leben, ich hätte lieber dein Leben, als 2 Monate in Hollywood abhängen zu müssen.
Das hat er auch gesagt. Zuruf.
Ja, total.
Was? Wie bist du denn drauf?
Ja, wieso?
In Hollywood, it's Hollywood.
Aber guck mal, es gibt einen Ort, zu dem mich nichts hinzieht. Und das ist die sicherlich total schöne Westküste der USA. Auch mit San Francisco, bestimmt tolle Stadt. Du kennst das ja alles ein bisschen. Ja. Los Angeles juckt mich null. Das ist, da kannst du ja 1 Stunde mit dem Flugzeug drüber fliegen und bist ja immer noch nicht über die Stadtgrenze hinaus. Mich zieht da gar nichts hin. Und dieser ewige Sonnenschein oder Waldbrände. Nee, ohne Witz, das ist mir zu viel.
Dann lieber in den Bergen, die du nicht siehst, mit viel Regen, ne?
Und auch die Menschen, die alle nur merkst quasi darauf erpicht sind, dass sie irgendwelche Jobs brauchen, dann sitzen sie alle ganz wichtig in den Cafés mit ihren Laptops und schreiben irgendwelche Skripte. Und es ist haben Schauspielern, mit denen ich erzählt habe, erzählt. Es ist einfach auch so eine Fake-World, wo es so viel um Beziehungen gibt und um Arschkriechen, um überleben zu können. Da zieht mich gar nichts hin. Na, wirklich, ja, lieber Tirol bei Regen.
Das ist der neue Slogan, nein, das ist der neue Tourismus-Slogan.
Das ist auch nicht gut.
Nein, wer braucht Hollywood? Lieber Tirol bei Regen. Jetzt haben wir es doch. Das ist doch ein Werbekonzept. Wir sind doch eine Werbeagentur.
Nein, Hollywood, also ich glaube, man wird sehr gut behandelt als Schauspieler dann oft. Also man
Kannst du mal Schauspieler auf Wienerisch sagen?
Schauspielerin. Auf Schauspieler. Die Schauspielerin, die Damen und Herren Schauspielerin. Also ich glaube, die werden da sehr, sehr gut behandelt. Also zumindest, wenn man mit Steven Spielberg dreht. Das ist das Einzige, was mich als Schauspieler interessieren würde. Einmal mit Steven Spielberg drehen, von dem alle erzählen, er kümmert sich gleich um dich, als wäre er dein Vater. Der ist so lieb, der ist so interessiert an allen Dingen und der bringt dir vielleicht auch noch irgendwas mit von zu Hause. Und alle lieben Steven Spielberg. Oh. Und der muss so toll sein. Mit dem würde ich gerne drehen.
Ich werde diesen Kollegen fragen, eventuell hat er den auch schon getroffen. So, dann hat er also diese paar Drehtage in der Produktion, ist aber für mehrere Wochen dort eingebucht in einem tollen Hotel. Man stellt ihm ein Auto zur Verfügung. Es heißt immer, nee, nächsten Tag, morgen hast du auch wieder frei. So stelle ich mir das jetzt vor. So. Dann sagt er irgendwann, ich drehe hier durch. Wahrscheinlich hat er da ähnliche Gedanken wie du und sagt, jetzt bin ich hier an diesem Ort und was kann ich machen? Nüchte, weißt du was? Ich nehme jetzt das Auto und fahre nach Venice Beach und mache mir einen schönen... Ach, ich habe gar keinen Führerschein. Egal, ist ja ein Automatik, kann ja jeder fahren.
Oh, no, nein. Ja.
Also er fährt mit diesem Auto nach Venice Beach. Es ist ein schöner Tag, oh, die Surfer sind draußen, das ist ja imposant, wenn da diese Wellen und, oh toll, aber die sind immer ganz schön hoch, die Wellen. Naja, ich gehe schwimmen, ich gehe raus. Ja, oh wow, die Wellen sind sogar für die Surfer zu hoch, ja Wahnsinn. Naja, ich schwimme hier so ein bisschen, jetzt bin ich aber, das ist aber wirklich anstrengend hier zu schwimmen in Venice. Jetzt will ich aber mal langsam raus, die Strömung ist aber... So, ich fasse zusammen, der hatte eine Nahtoderfahrung, weil er nicht mehr rausgekommen ist aus dem Wasser. Das ist auch gar nicht lustig. Das war mir so nicht bewusst, dass es da zuweilen auch richtig schlimm sein kann, dass da der Wellengang so hart ist, dass du nicht mehr rauskommst. Und da bei diesem Abendessen sagt dann jemand anders, ja, der Tipp, den er mal bekommen habe, war so grotesk, dass auch sich anhören mag, nicht Richtung Strand schwimmen, sondern parallel zum Strand und dann hoffen, dass du, und ich so, pseudoschlau. Also okay. Zickzack und dann immer gucken. Dass, nein, einfach parallel und irgendwann drängt es dich vielleicht Richtung Strand. Aber da kenne ich mich nicht aus. Tatsache ist, bitte?
Ja, guter Tipp. Hätte ich auch nicht gewusst.
Oder? Ja? Ja, muss ich nochmal drüber nachdenken. Das war für mich alles so beeindruckend, was da erzählt wurde. Alles so aufregend. Ich gehe ja nicht mal ins Schwimmbad. Also wie langweilig ist mein Schwimmleben? Und dann hat das irgendwann geschafft, war aber komplett erschöpft und hat sich gedacht, was war das für eine Idee? Was für ein Quatsch. Da fahre ich da bin und ertrinke fast. Das ist ja nicht lustig. Wir haben ja dann und wann schon mal dieses Thema gehabt. Chrissy, und du hast ja ganz zu Recht mal darauf hingewiesen oder eine Geschichte erzählt, wenn man beobachtet, dass man muss nicht darauf achten, dass jemand schreit und ruft Hilfe, Hilfe. Dafür sind die Menschen dann zu erschöpft. Die, die ganz ruhig sind im Wasser, das sind die, die Hilfe brauchen. Und da, wenn es wirklich Not ist, dann werden da keine Arme wedeln. Und ich glaube, er sagte auch, es war dann auch zu spät, er wurde immer wieder untergespült, er war immer wieder unter der Welle, also nach Hilfe zu rufen oder mit den Armen zu wedeln, stand überhaupt nicht zur Debatte. Er hat es aber dann geschafft und war erschöpft und war froh, das überlebt zu haben, und es ist lange, lange her. Und stieg dann ins Auto und fuhr zurück, und dann kommt die zweite Katastrophe, natürlich wird er angehalten von der Polizei.
Ja, jetzt muss man fast sagen, zu Recht.
Ja.
Also
und da wirklich, und dann hat er gesagt, ja, ich habe meine Driver's License vergessen, sorry, aber hier ist mein Pass und so. Und die waren dann, der Ton war auch rau, ne?
Ja, klar.
Leave the car now. Don't move. Don't touch the dings. Don't do this. Leave the car now. Put your hands on the dings. Put your dings on the dings. So.
Oh Gott, man wird behandelt wie ein Verbrecher gleich.
Ich glaube.
Das ist immer so.
Ich glaube, du hast gerade mit dem, dein Leben gerettet selber, und dann wirst du behandelt wie ein Dings und... Wie auch immer, das können wir jetzt alles nicht bewerten, wann das auch zu Recht ist. Wenn dann jemand gesucht wird, weißt du ja nicht. Wer erzählte denn dann auch von, oh Gott, der hat auch noch eine andere Geschichte erzählt. Der hat ein ganz offenes, auflegendes Riemen, dass er immer auf der Reeperbahn war mit seiner Freundin. Er war wesentlich größer als die Freundin und die Polizei hielt ihn an und die mussten mit den Händen, auf Reeperbahn, St. Pauli oder I don't know, mussten die Hände gegen die Wand und auch Polizei, Beine auseinander, Hände gegen die Wand, nach unten gucken, da. Das war zu der Zeit, da war noch sehr, sehr jung und mit einer Freundin, wie gesagt, unterwegs, als wir Kinder überall die Terroristenplakate doch sahen. Ja. Weißt du, erinnerst du dich noch, was das für eine Zeit war?
Ich erinnere mich nicht so richtig an diese Zeit.
70er.
Also 70er Jahre,
da waren
RAF
wir Kinder.
Und ja. Aber ich vielleicht in Norddeutschland war es vielleicht ein bisschen ruhiger. Ich habe da keine konkrete Erinnerung.
Ich auch
im Gegensatz
nicht, auch
zu Freundinnen, die in Karlsruhe gewohnt haben.
Ja.
Da war die Bedrohung irgendwie so spürbar tagtäglich. Okay.
So, und das musst du dir vorstellen, da war der Größenunterschied der beiden war wohl Thema. Die ähnelten einem Paar, das gesucht wurde. Ach, und
so Bonnie und Clyde-mäßig.
I don't know, ja, so. Aber solche Sachen erlebt er. Polizei. Ja. So, und
sieht er denn auch ein bisschen so aus? Sieht er so aus wie Claude Oliver Rudolph zum Beispiel? Dem traust du ja ein wildes Leben zu.
Ach so, meinst du? Nee, also der Kollege, von dem ich spreche, der sieht nicht wild aus. Der ist das Gegenteil von wild. Und, man denkt so, was für ein Leben dieser Typ. Ich freue mich so, auch mit dem zu arbeiten, weil der mir viele Geschichten wird erzählen können. Das ist ganz, ganz, ganz aufregend. Aber diese Polizeisituation, die ging natürlich auch dann gut aus und die glaubten ihm und er sagte, I'm an actor. I'm playing in a Hollywood, big Hollywood production. Und dann sagten die nur, which one? So, und dann musste er was sagen. Ich weiß nicht, ob dann telefoniert wurde und gecheckt wurde, ob das alles so stimmte, aber sie ließen ihn dann weiterfahren.
Ja.
Nein, sie sagten, park the car, don't move, park the car. Und jetzt, wenn sie nochmal in dieses Auto steigen, dann müssen sie das Land verlassen.
Okay.
Sie fassen dieses Auto nicht mehr an.
Oh nein.
Und so. Was ja total nachvollziehbar
ist. Ja,
und dann
dann lass dich erstmal da in der Wüste, lass dich dann erstmal abholen wieder von irgendjemandem.
Auch nicht so einfach.
Ja. Aber jeder sagt ja, dass er Schauspieler ist, gerade in der Ecke. Everybody's an actor.
Ach so.
Genau. Und dann, das habe ich erfahren von einem Schauspieler, mit dem ich mal gesprochen habe. Der Begriff, der dich ein bisschen über dieses Meer an Schauspielern hebt, das ist, I'm a working actor. Das ist ein ganz
nicht
feiner
aspiring,
Unterschied.
Sondern working.
Ja, das ist ein ganz feiner Unterschied, ob du Schauspieler bist oder ob du a working actor bist. Das heißt, du hast irgendwelche Jobs, irgendwelche Engagements oder so.
Okay.
Das ist eine Kategorie ein drüber, a working actor.
Und wir kennen das ja aus Theaterstücken. dass das auch thematisiert wird. Ne? Gerade zumal in New York, wo so viele SchauspielerInnen, und das wirst du aus deiner Zeit dort auch wissen, natürlich kellnern.
Ja,
und hoffen absolut. Vielleicht da mal entdeckt zu werden. Erstmal natürlich, um Geld zu verdienen, um die Miete zahlen zu können. Und das ist ja so ulkig für uns Deutsch, nee, das ist für alle eigentlich ulkig, dass Kellnern to waiter heißt.
Okay.
Ja eigentlich wartet. Oder I'm a waitress, I'm a waiter.
Ja.
Und man wartet ja eigentlich. Man ist ein Schauspieler oder eine Schauspielerin und wartet eigentlich.
Interessante Herleitung.
Habe ich immer so gedacht, immer. Ja, schon immer habe ich so gedacht, wie verrückt, dass sie kellnern und eigentlich darauf warten, dass sie eine gute Rolle kriegen und dass sie endlich ihre Chance bekommen. To wait. Ist das, was ist denn das Verb? I'm a waiter, I'm a waitress. Ich kellnere.
Ja.
Und wie heißt das als Verb? To wait oder to waiter? To wait? I wait?
Sagt man nicht to wait upon someone, dass man jemanden bedient?
Oh, okay.
Meine ich auf jeden Fall.
Ich glaube auch mal, dass in den 80er Jahren ich wohl mal T-Shirts gesehen habe, die Aufdrucke hatten, die sich so ein bisschen darüber lustig machten. I'm not a waitress, I'm an actor oder so, I don't know. Und Leute trugen das in Cafés, während sie kellnerten.
Nach welchem Wort suchen wir? Also
was ist das Verb?
Kellnern. Ich war ja eigentlich bedienen.
Kellnern.
Ja, auf kellnern. Englisch. Kellnern ist das deutsche Verb. Mal gucken, was
to wait?
Ist. To waitress.
To was?
To waitress.
Das ist doch das feminine Substantiv.
Umgangssprachlich für Kellnern bei Frauen. To waitress. Und dann gibt es to wait tables.
To wait kellnern. Tables.
To
ach,
wait
na klar.
Tables. Da
Logo.
Haben wir das.
Logo,
ja,
okay.
Da haben wir es richtig.
So, das wollte ich dir nur erzählen. Das war meine Geschichte zum Thema, man ist Schauspielerin und Menschen denken, man habe ein aufregendes Leben.
Mhm.
Ja, träum weiter. Mein Leben ist nicht aufregend. Ja, ich bin ein totaler Handwerker, ja. Ich bin eine Handwerkerin.
Sei froh, echt.
Was ist denn mit deinem
Kopfschutz? Weißt du was? Ich war nicht sicher, ob das. Ich habe vergessen, meinen Popschutz hier vorzumachen. Ich habe ein neues Mikrofon, also ein anderes Mikrofon, weil ich ja unterwegs bin jetzt gerade. Mhm. In Tirol, wo es so regnet.
Lass
die ganze
mich
Zeit.
Noch mal einen Unterschied hören. Vielleicht hören die Lieblinge und ich einen
und
Unterschied.
Das ist, also ich sag mal. 1-2-Test. 1-2-Test. Merkt man den Unterschied? Es geht ja so ein bisschen in die S-Laute.
Ja so ich glaube, ich habe nicht sehr gute Ohren.
Ah ja,
ich habe keine schlechten Ohren, aber ich habe auch keine guten.
Wer hat das schon heutzutage? Im Prinzip müsste ich es mir jetzt immer davor halten. Genau, das ist ja so eine Art Popschutz, aber oft macht es auch keinen Unterschied.
Naja, da bräuchtest du jetzt einen Lifehack.
Ja.
So wie es ja so Lifehacks gibt. Was wurde mir denn neulich gezeigt, als jemand sagte, nein, das da wurde so gemüht, da habe ich irgendwo geholfen in der Küche und was gehackt, hack, und da fiel so ein bisschen, da fiel was runter. Hier, guck mal. Und dann nahm jemand einen Karton, der verschlossen war, drehte den um, der war nur so groß wie dein Mikrofon, der Karton, ungefähr so groß. Und schnitt mit dem Messer an drei Seiten die größte Fläche so auf. Knickte die um 180 Grad.
Ja,
schob die, ich stand am Tisch, nahm das Brett, auf dem ich hackte, und schob diese eine, die jetzt ab, die dieses aufgeschnittene Teil, den Deckel praktisch, den man so aufklappen konnte, unter das Schnittbrett. Und so hatte ich dann da vor dem Schnittbrett so den offenen Teil der Box und konnte da alles reinschieben, was ich nicht mehr brauchte mit dem Messer. Verstehst du mich?
Grob.
Okay.
Aber
eine
es
Box?
Klingt so interessant. Ja.
Eine
und
Box?
Was hast du zum Beispiel da reingeschoben?
Das waren, ich habe so als Frühlingszwiebeln, von denen ich so das vordere Grün nicht wollte, weil das schon so ein bisschen oll war. Und dann hinten so ein paar Sachen, die auch so ein bisschen angeollt waren. Die habe ich dann da so reingeschoben. In so einen Abfall und dann konnte man das in den Abfall, in den Kompostabfall werfen.
A brilliant Lifehack.
Das war ein Lifehack. Und sowas brauchst du jetzt für deinen Popschutz.
Ja. Nee, ich müsste die ganze Aufnahme unterbrechen und
das festmachen, das installieren.
Ja, ja, dann ich müsste ich alles wieder entstöpseln und so. Und wir sind gerade so im Flow.
Mhm. Flow. Aber erzähl, wie läuft denn dein Tag, Liebling? Abgesehen davon, dass du die Berge nicht sehen kannst.
Ja, zwei ganz kleine Geschichten. Einmal, ich bereite ein Gespräch vor mit einer, so eine, so, ja, Das ist eine, die reist seit 3 Jahren durch die Welt. Die hat einfach mit 19 gesagt, ich halte es hier auch nicht mehr aus in meiner Heimatstadt. Die ist zu klein für mich. Und bis heute ist sie quasi auf Weltreise. Oh. Und ich sah ein kleines Video, wo sie Bungee-Springen macht in Neuseeland. Mhm. Und ich notierte mir etwas, weil ich sie darauf ansprechen wollte. Ich hatte das Gefühl, dass der Typ, der hinter ihr stand, sie angestoßen hat, damit sie mit dem Bungee-Seil runterspringt. Und ich glaube, das darf man ja nicht. Ich glaube, wenn man da runterspringt, muss man komplett aus freien Stücken. Selbst okay. Wenn du ihm sagst, bitte stoß mich an, ich meinte in Erinnerung zu haben, dass man das nicht darf. Oh. Jemand muss selber springen. Vielleicht täusche ich mich aber auch, keine Sorge. Auf jeden Fall schrieb ich einfach nur auf, ich hatte das Gefühl, er hat dich leicht angestoßen.
Ja.
Und meine Autokorrektur machte in diesem Augenblick, jetzt wird es ein bisschen FSK 18-mäßig, die Autokorrektur machte für den Bruchteil einer Sekunde angewichst. Ich hatte das Gefühl, er hat dich leicht angewichst, um dann aber sofort das richtige Wort zu bilden. Aber weil ich gerade auf das Display schaute, sah ich nur, dass ich schrieb, ich hatte das Gefühl, er hat dich leicht angewichst.
Mit CHS.
Ja, ganz normal. A, war ich überrascht, dass die Autokorrektur überhaupt das Wort anwichsen kennt. Dass das überhaupt ein Wort ist, in das korrigiert werden würde. Das fand ich schon mal erstaunlich. Aber es war wirklich nur eine Sekunde da. Und das macht die Autokorrektur ja manchmal. Sie hatte erst das Falsches und dann hat sie das Richtige. Manchmal hat sie auch das Richtige und geht dann ins Falsche. Auch das passiert. Und wenn ich das nicht gesehen hätte und das zum Beispiel in einer Mail schreibe, ey, wie unangenehm wäre das gewesen.
Stimmt, ihr müsst ja immer kontrollieren, ob das richtig ist.
Ja, manchmal ja. Ja, du benutzt keine Autokorrektur, aber ich hatte da, glaube ich, das...
Da habe ich auch schon mal Nachrichten bekommen, das kommt nicht oft vor,
bei
denen ich merkte, da hat jemand nicht nochmal Korrektur gelesen vorm Abschicken. Aber ist es, also ich kenne ja nur T9 aus meinem Handy. Da weiß ich ja inzwischen, was das mir aus Versehen anbietet. Und wenn es nicht will, dass ich Schweinkram schreibe, dann stehen da total groteske Sachen. Und dann kann ich das 100-mal eintippen, dass ich jetzt aber dieses Schweinkramwort da haben will. Das merkt es sich einfach nicht. Man hat ja dann, geht dann so eine Beziehung ein mit so einem kleinen Schrotthandy und denkt so, du weißt doch genau, was ich jetzt schreiben will. Jetzt tu doch nicht so prüde. Und bei mir geht es dann nur um Buchstaben, um Buchstabenoptionen. Aber Schubsen und Wichsen, wie kommt denn das zustande? Weil offensichtlich sehr viele Menschen vielleicht diese Formulierung, ich hatte den Eindruck, jemand hat dich, und dann kommt in 80 von 100 Fällen angewichst statt geschubst? Das ist ein Angebot von deinem Algorithmus?
Er hat es ja richtig erkannt. Er hat ja dann, ich glaube, angeschubst war das ja. Er hat es dann ja richtig gemacht.
Vielleicht hast du vorher mit jemandem Dirty Talk geschrieben und hast das selber mehrfach benutzt?
Vermutlich nicht. Vermutlich nicht.
Aber ich kann das total nachvollziehen, dass es gefährlich ist, dass du, wenn du das abgeschickt hättest, da hättest du das Interview dir gerade mal in die Haare schmieren können.
Aber ich will dir kurz zitieren aus einem Wortwechsel mit Autorin Alina Bronski, mit
Alina der ich neulich Bronski. Gesprochen.
Du kennst Alina Bronski.
Ich kenne sie nicht, ich habe aber was gelesen von ihr, Scherbenpark.
Okay.
Oder? Ist das Scherbenpark?
Scherbenpark war das erste, wurde auch verfilmt.
Genau.
Und ich muss das gerade mal. Ich habe zu ihr, und es ging um die Uhrzeit, wann wir zusammenkommen, und dann habe ich ihr geschrieben: Also prima, wenn du die frühe Stunde nicht scheißt, super, dann sehen wir uns kurz nach 9.
Du wolltest scheißt schreiben, ne?
Richtig, du hast recht. Ich wollte scheißt. Ich war selber gerade nicht mehr ganz sicher.
Ich
wollte
deine natürlich Autokorrektur.
Und er hat aber auf jeden Fall nicht scheißt geschrieben. So, und dann...
Und du hast es abgeschickt?
Ja, natürlich habe ich das abgeschickt.
Christian Thees.
Und dann fiel mir das auf im Nachhinein. Und dann habe ich das nochmal so geschrieben, woraufhin sie geschrieben hat, haha, ich hatte tatsächlich kurz gegrübelt, ob das so eine spezielle, mir unbekannte Floskel ist.
Ja, das wird in ihrem nächsten Roman auftauchen. Kannst aber mal einen drauf lassen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine... Was muss die gedacht haben? Und ich habe nur durch Zufall, habe ich das so in der Peripherie meines Auges.
Man speichert das, ne?
Habe ich das nur zufällig gesehen. Ich lese ja nicht nochmal die Mail komplett durch.
Verstehe.
Aber es fiel mir plötzlich auf. Im Unterbewusstsein. Also,
möchtest du warten, bis du, möchtest du, no glory in prevention, möchtest du warten, bis man wirklich ein Unglück passiert und jemand beleidigt ist und sich von dir beleidigt fühlt, bis du deine Autokorrektur Funktion ausstellst oder möchtest du die weiterhin nutzen? Ist die sehr, sehr praktisch?
Nein, die ist sehr, sehr praktisch. Ist praktisch? Okay. Weil die ja auch alles korrigiert, Großschreibung, okay. Kleinschreibung. Ach so, und so. Okay. Ja, die ist schon sehr, sehr praktisch.
Interessant.
Und ganz zum Schluss vielleicht noch eine kleine Sache, die ich gestern gelesen habe über Dr. Ruth. Du kennst die Dr. Ruth Westheimer, die vor kurzem verstorben ist, mit weit in den 90ern. Ja. Die war so die Sexualberaterin für ganz Amerika. Mhm. Eine kleine jüdische Frau mit einer lustigen, hohen Stimme, mit einem krassen deutschen Akzent. Auch, ja, you know, so you have to put the penis in the mouth of your husband and then he will really enjoy it. Und so hat die ja gesprochen. Ganz Amerika kennt sie, ganz Amerika.
The penis in the mouth of your husband? Von welchem Setup reden wir hier? Von
einer homosexuellen Beziehung. Witzigerweise, ich habe doch jetzt nur das, was ich bei Erika Berger gehört habe, die ja in Deutschland die Sexualberatung im Privatfernsehen gemacht hat, was eine relativ große Sensation war am Anfang. Ich habe das jetzt gerade ins Englische übertragen. Denn Erika Berger hat damals gesagt zu einer Frau, die am Telefon war, nein, dann müssen Sie, aber darüber haben wir schon oft gesprochen, glaube ich.
Ja, aber du hast jetzt gerade den Penis in den Mund des Mannes getan. Na,
dann müssen Sie den Penis Ihres Mannes in den Mund nehmen. Das hat ja, die Erika Berger damals
danke.
Erzählt.
Ich dachte gerade, du hast ein anderes Setup gemacht. Deine Autokorrektur funktioniert. Du hast gesagt, then you have to put the penis in the mouth of your husband.
Ach so, okay.
So, aber ganz kurz, die hat doch eher geschrieben am Anfang, ne? Also bei Erika Berger war das ja eine Sensation, dass das im Fernsehen kam. Mhm. Und ich glaube, Ruth Westheimer hat ja angefangen, Kolumnen zu schreiben, beziehungsweise so eine Kummerkasten-Else. Und wenn das da steht, ist das ja auch allerhand erstmal. Das war eine Sensation. Die ist ja weit über 80 gewesen, als sie jetzt gestorben ist, oder?
Ich meine in den 90ern sogar.
Ui. Ja. Und was für eine fitte, tolle Frau. Und die hat vermutlich auch eine ganz traurige Familiengeschichte. Aber sie hat... Das war bahnbrechend.
Ja, bahnbrechend. Total. Und das war Sexualberatung und dann in dem prüden Amerika auch noch.
Ja.
Dr. Ruth. Und ihr Thema aber in letzter Zeit, sie hat bis ganz zum Schluss noch geschrieben, das war das Thema Einsamkeit.
Oi.
Genau, und sie hat auch vor kurzem ein Buch geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Auf jeden Fall, da gab es so 100 Tipps gegen die Einsamkeit und so weiter und so fort. Und ein Punkt war, sei eine Schildkröte. Okay. Ihre Wohnung in Manhattan zum Beispiel war voller kleiner Schildkrötenfiguren. Das waren oft Geschenke von Familie oder Freunden.
Ja.
Und die Bücherregale und der Couchtisch waren so überfüllt mit Schildkröten, dass da kaum Platz für eine Tasse Kaffee blieb. Mhm. Also Schildkröten waren ihre Lieblingstiere, aber auch ihre Lieblingsmetapher.
Oh.
Und sie hat gesagt, um ein erfülltes Leben zu führen, ein erfülltes Leben mit Freunden, in dem man vernetzt ist, in dem man soziale Beziehungen hat, muss man seinen Hals ausstrecken. Eine Schildkröte kann nicht nach Nahrung jagen, sich in der Sonne eilen oder einen Partner finden, wenn sie sich ewig in Sicherheit wiegt. Schildkröten müssen Risiken eingehen.
Was für ein interessantes Bild.
Fand ich auch ganz gut. Ja.
Ach.
Ja.
Weil ich eben so dachte, heißt es, wir müssen uns einen festeren Panzer zulegen?
Das stimmt, nein. Sie meinte, wir müssen uns raustrauen. Ansonsten
toll. Find ich auch nicht. Du, wünschst du nicht auch manchmal, oder ist die Zeit schon vorbei, hast du dir jemals gewünscht, etwas zu sammeln, damit Menschen, die dir was schenken wollen, einfach Ruhe geben und du sagst, ich sammle Schildkröten? Weißt du, was ich meine? Dann ist Ruhe. Dann kannst du einfach, denn sonst, ich habe jüngst wieder eine Flasche Wein geschenkt bekommen. Mhm. Dann, also Bücher bekomme ich nicht geschenkt, da wissen alle in meinem Freundinnenkreis, nee, pff, das bringt nichts.
Ja, der kann man es auch nicht recht machen mit den Büchern.
Das ist so blöd, dass man das ist direkt als Vorwurf dann kommt.
Nein, ist kein Vorwurf, aber man hat doch einen so speziellen Geschmack auch. Es ist unglaublich schwer, den Geschmack von Menschen zu treffen, wenn es um Bücher geht.
Da hast du
das
recht.
Das ist ganz schwer.
Ich habe jetzt gerade, wie gesagt, ich hatte beim Buchladen eine Mail geschickt und hol die nachher ab. Habe so viele Bücher jetzt wieder bestellt, die ich verschenken möchte. Was weiß denn ich, ob Leute dann so begeistert sind? Also dann und wann. Aber was hatte ich dir denn geschickt, was du jetzt mitgenommen hast? Hatte ich dir Hamlet geschickt? Nee, shit. Ich habe dir Hamlet nicht geschickt. Aber habe ich dir James geschickt? Auch nicht. Oh, ich bin eine schlechte Freundin.
Ach, bei James, genau. James habe ich bei der Hälfte erstmal weggelegt.
Pause gemacht.
Habe ich erstmal Pause gemacht, weil ich dachte, ich fand es irgendwie so ein bisschen mühsam. Weil die Idee, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, weil die Idee sich dann irgendwann so ein bisschen.
Aber die
so
Story ist doch, die geht doch weiter, dann geht's doch weiter. Was passiert ihm? Findet er die Familie?
Aber eben nicht bis zur Hälfte. Und dann habe ich es erstmal weggelegt. Und da musste ich natürlich, ich muss ja auch manchmal Bücher beruflich lesen, weißt du, für Gespräche, stimmt, für Interviews. Und deswegen muss ich manchmal was weglesen, okay, weil nee, irgendwas dazwischen kommt.
Okay,
aber ich habe, wie gesagt, ich habe den James noch nicht abgehakt.
Okay,
ich habe eine Freundin, die sagt, geilstes Buch ever. Also, ach, und gucke, du, zwei Freundinnen habe ich, geilstes Buch ever.
Noch eine andere wäre noch.
Ja, meine Freundin Bernadette, die findet das auch, ach, so toll.
Du, aber sonst schenke ich dir nächstes Mal einfach wieder eine Schildkröte, ja?
Ja, meine, ja, dann lieber einen Frosch. Den könnte ich dann gleich weiterleiten an meine Ärztin. Meine Ärztin hat die ganze Praxis voller Frösche. Überall und, Frösche.
Und die hast du, Frösche, hast du den, hast,
und die
du
kriegt den natürlich auch Frösche geschenkt von Patientinnen und so.
Ja, so. Und findet sie es langsam nervig oder flippt die bei jedem nicht weiteren Frosch aus vor Freude?
Ja, ich glaube, die freut sich immer. Ich habe ihr noch nie einen Frosch geschenkt. Menschen? Ich denke mal, sie hat genug.
Ja.
Und bin mir auch nicht sicher. Ich glaube aber, sie würde sich auch darüber freuen, denn die findet Frösche super. So lustige das Frösche, die auf dem Rock nicht liegen, auf dem Rücken liegen, die Füße nee, so hochstrecken. Also Frösche in lustigen Positionen.
Aber hast du meine Frage beantwortet, ja, oder ist sie blöd? Also wünschst du nicht manchmal, du würdest was sammeln?
Nein.
Nein.
Ja, ich habe ja viel gesammelt immer. Ob das nun Theaterprogrammhefte sind oder Baseballkarten, über die ich neulich mal kurz gesprochen habe. Ich habe gesammelt, bin jetzt aber in der Phase, wo ich einfach keinen Ballast haben möchte. Ich möchte eigentlich nichts mehr sammeln. Meine Programmhefte kann ich trotzdem nicht wegschweißen. Weißt
süß.
Du?
So
mit Unterschrift von Al Pacino, verstehst du? Ja. Und Nicole Kidman, habe ich ja alles. Habe ich ja Originalautogramm. Nee, ich kann die nicht wegschmeißen. Das sind Erinnerungen, die muss man festhalten. Ja.
Ja.
Na gut. Du, ganz zum Schluss noch einen Witz.
Oh Gott.
Den die Queen erzählt hat, habe ich jetzt gelesen vor ein paar Tagen. Und zwar, ihr ehemaliger Pferdepfleger hat jetzt, in der letzten Woche war es, verraten, welchen Witz sie erzählt hat während ihres letzten Ausritts.
Ach Mann.
Die war 96, er heißt Terry Pendry.
Mhm.
Und sie wollte noch mit 96 auf ihrem kleinen liebsten Pony, das heißt Emma, sitzen.
Oh.
Schöner Name, Emma.
Mhm.
Und sie wollte selber sitzen und mehr oder weniger noch reiten, in Anführungszeichen. Und er musste ihr dann natürlich behilflich sein beim Aufsteigen. Und er hat dann das Pferd auch am Halfter geführt, ne, damit nichts schief geht. Mhm. Das war der allerletzte Ausritt.
Ah, das war dann mehr Schritt oder Trab, aber es war nicht Galopp.
Ja, also ich glaube nicht, dass die...
So aber, tück getrabt
wie gesagt,
vielleicht.
Er lief neben ihr, weil sie ja schon extrem gebrechlich war. Also wirklich mit 96, sie war gebrechlich. Aber er hat sie dann noch ein bisschen auf dem Pferd da geführt.
Okay.
So, und sie hat ihm dann während dieses Ausritts, er hat das Ausritt genannt, einen Witz erzählt, über den sie selber so gelacht hat, dass irgendwie, was weiß ich, die Zügel immer so hoch und runter gingen.
Dass sie fast vom Pferd gerutscht wäre?
Ja, so ungefähr. Und zwar fühlte sie sich an diesen Witz erinnert, weil sie Kühe auf einer Weide gesehen haben.
Ja.
Und sie erzählte dann diesen Witz, also jetzt kommt einfach nur ein Witz.
Okay.
In einem Kloster lag die Mutter Oberin. Also heißt jetzt nicht, dass es witzig sein muss.
Ach so.
Aber es ist der Witz, über den die Queen selber sich nochmal scheckig gemacht
hat. Aber ist es nicht Witze eigentlich per Definition witzig?
Ja, für einige witzig, für andere vielleicht nicht. Ich wollte nur sagen, erwartet jetzt nicht den Megabrüller.
Ja.
Aber es ist ein Witz.
Okay, so. Gut. Okay.
Also in einem Kloster lag die Mutter Oberin im Sterben. Die anderen Nonnen wollten ihr etwas zu trinken anbieten. Glas Wasser hat sie aber abgelehnt. Die Mutter Oberin. So, dann versuchte sie es mit einem Glas Milch. Gleiches Ergebnis wollte sie auch nicht. Daraufhin schlug die Nonne dann vor, die Milch mit etwas Whisky zu versetzen. Vielleicht würde das ja helfen. Tatsächlich trank die Sterbende dieses Glas aus. Kurz darauf näherte sie sich dem Tod und ihre Untergebenen fragten sie, was denn ihr letzter Wunsch sei. Und sie antwortete, was immer ihr tut, verkauft niemals diese Kuh. Das ist halt der Witz, also von dem die Queen lustig fand. Ne, sie hat ja die Milch mit Whisky versetzt getrunken und das fand sie ja geil. Wasser wollte sie nicht, Milch wollte sie nicht, aber die Milch mit Whisky hat sie getrunken.
Okay.
Und am Ende sagte sie, was immer ihr tut, letzter Wunsch, verkauft niemals diese Kuh. Er ist jetzt nicht so intellektuell, also ich meine, du könntest schon ein bisschen schmunzeln.
Oder vielleicht, nein, vielleicht ist er so intellektuell, dass ich ihn nicht verstehe. Man kann ja zu doof sein für einen Witz oder auch...
dümmlichen
Humor haben.
Habe ich ihn einfach auch schlecht vorgelesen.
Ich bin auch zwischendurch eingeschlafen. Kannst du ihn noch mal erzählen?
Ja.
Ich habe das.
In einem Kloster lag die Mutter Oberin im Sterben.
Mhm.
Die anderen Nonnen wollten ihr etwas zu trinken anbieten.
Mhm.
Ein Glas Wasser aber lehnte die Mutter Oberin, die im Sterben lag, ab. Nun versuchten sie es mit einem Glas Milch. mit demselben Ergebnis. Daraufhin schlug eine Nonne vor, die Milch mit etwas Whisky zu versetzen. Vielleicht würde das ja helfen. Mhm. Tatsächlich trank dann die Sterbende das Glas aus. Kurz darauf näherte sie sich dem Tod und ihre Untergebenen fragten sie, was ihr letzter Wunsch sei. Sie antwortete, verkauft was immer ihr tut, verkauft niemals diese Kuh.
Okay, dann weißt du was? Ja. Vielleicht findet sie das Setup und die Vorstellung so lustig und vielleicht, das war ja eine interessante Person insofern, als dass die so zurückgenommen war. Vielleicht macht sie sich da auch so ein bisschen selber drüber lustig, welche Tricks es gibt, dass sie ja auch getrickst hat, ihr Leben lang in der Position. Du musstest ja so auf die Füße stillhalten, wenn irgendwelche Skandale waren und.
Du da alles reininterpretierst.
Ja, aber wo ist denn der, ich verstehe nicht.
It's a joke. Die denkt halt, dass die Milch mit dem Whisky direkt aus dem Euter kommt.
Ach so. Ja, ich dachte, dieser Trick ist genial. Hört nie auf mit diesem tollen Trick.
Aber es ist geil, wie wenn man nicht mal um die Ecke denkt.
Ich habe den Witz nicht verstanden.
Die denkt, diese Kuh liefert so geile Milch. Die müsst ihr euch warm halten. Das ist die Geschichte.
Aber dann ist es immer noch nicht lustig, aber süß. Dann wird es ein bisschen süßer. Ich hatte jetzt gedacht, gebt weiter den Menschen das und behauptet, es sei Milch.
Also nein.
Aber ich sehe den Witz nicht drin. Aber der Witz ist, das ist ja Altersshaming. Die macht sich über eine verstrahlte Sterbende lustig. Die denkt, dass die doof ist.
No, she's got a sense of humor. That's all. She's got a sense of humor.
Aber lustig. Naja, aber ja, kein Wunder, dass wir nicht Queen sind.
Wir sind nicht Queen.
Wir denken einfach nicht richtig.
Nein. Okay, Leute, das war ein super Rausschweißer hier, wenn man noch wieder über den Witz diskutieren muss.
Ja, absolut. Das ist ein totaler Killer.
Am Donnerstag dann wieder mit euren wunderbaren Geschichten. Wie war der Tagliebling @gmail.com für alle Geschichten, die erzählt werden müssen.
Bis dann, Erika.
Bis dann, Ruth.
Ja, erzählen wir es jetzt oder erzählen wir es nicht?
Dass wir in Bochum waren?
Naja, vor allem, wie wir da hingekommen sind.
Ach, das Ding.
Am Freitagabend.
Ja, das kannst du, ja, die ganze Vorgeschichte.
Aber das kannst du ja eigentlich gar nicht erzählen. Uns nimmt ja keiner mehr voll, wenn wir das erzählen jetzt.
Ja doch, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht hinstellt als King Shit, King und Queen Shit.
Ja.
Das sind wir nämlich nicht. Wir sind normale Menschen, die einfach auch Sachen vergurken.
Ja.
Wir haben was vergurkt.
Okay, dann fangen wir doch kurz von vorne an. Also
wir holen mal alle rein. Die Lieblinge wissen Bescheid. Alle anderen holen wir jetzt rein. Chrissy und ich haben geplant, in Bochum zusammen ins Schauspielhaus zu gehen. Bochum ist mehr oder weniger, man denkt, es sei um die Ecke von Köln, aber es ist doch eine 1,5 Stunden Zugfahrt. Ich hatte dort Würgeengel gesehen und das hat mir so gut gefallen, vor allen Dingen, weil Sandra Hüller da so großartig performt und singt und ich mochte das so gern und ich bin ja dem Haus auch sehr verbunden und habe dann Chrissy überreden können, mitzukommen. Schnitt. Er ist in Köln.
Ja,
Freitagabend.
Also, ja, du hast Freitag Tickets Abend. Besorgt. Dankeschön dafür nochmal.
Gerne.
Du hast also Tickets besorgt. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wie schaffen wir es, trotz der angespannten Bahnsituation, auch bei Düsseldorf irgendwie Oberleitungsschaden, wie schaffen wir es wirklich sicherzustellen, dass wir rechtzeitig da sind? Stück begann um 19.30 Uhr. So, dann haben wir einen Zug rausgesucht, das habe ich auch, glaube ich, gemacht, habe dann so diverse Züge.
Hast du gut
Züge.
Gemacht,
aber,
schön.
Ja, aber
schön.
Es blieb wirklich nur ein Zug dann übrig, der uns nach Bochum gebracht hätte, um 18.42 Uhr Ankunft. Mega
Super.
Viel Zeit, entspannt,
Super.
Zu Fuß, gell, zum Schauspielhaus, richtig
Für alle,
gut.
die es auch mal, die es uns nachäffen wollen, fahrt mit dem Zug nach Bochum. Und dann könnt ihr, wenn ihr zügig geht, seid ihr in 12 Minuten am Schauspielhaus. Wenn ihr bummelt, trödelt, braucht ihr zwischen 15 und 20 Minuten. Ja, das ist mein Erfahrungswert. Ich bin oft da. Kann ich nur empfehlen, kommt nicht mit dem Auto, ist Quatsch. Weiter?
Direkte Strecke haben wir nicht gehabt zu dieser Uhrzeit. Wir mussten also über Hagen fahren. Köln, Hagen, ICE 2 mit den Panoramafenstern, alles pünktlich, mega.
Super,
und wir schon, love it. Wir sind ja auch voller Angst. Weißt du, wenn wir den Zug nicht kriegen, wir wollten eigentlich eine halbe Stunde früher losfahren, haben wir aber nicht geschafft.
Ja.
Also blieb nur noch dieser, der aber puffert. Und wir pünktlich in Hagen, ab 18.15 Uhr sollte es dann in Hagen weitergehen. Wie lange waren wir in Hagen? Das war kurz, ne? Das war ging ganz glatt. In eine Regionalbahn.
Regionalbahn, RB, super.
So.
Love it.
Dann erzähl du mal weiter. Wir sitzen also in dieser Regionalbahn.
Wir sitzen da. Wir quatschen ein bisschen, haben noch gedacht, kannst du ein bisschen arbeiten? Nee, ich so ein bisschen, ich wollte eigentlich immer irgendein Rätsel mache ich ja am Tag, entweder Schwedenrätsel oder irgendwas aus der Süddeutschen. Muss man einmal am Tag, muss man kurz mal sich fokussieren, also das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Das wollte ich machen, aber dann haben wir uns doch irgendwie verquatscht auch, ne? Und dann, übrigens.
Weil wir uns ja so selten sprechen. Also es war so viel zu bequatschen.
Wir haben ja keinen Kontakt seit Jahren. Und was mir wichtig ist, ist noch ein kleines Detail. Wir saßen da vorne und hatten noch einen schönen Schnack mit dem, ne, da ging der Kontrolletti ging vorbei und du zeigtest dein Ticket und es war alles herrlich. Ich dachte noch, ach guck mal, wenn ich auf diesem Platz sitze, und da sitze ich oft, ich fahre gerne mit dem Rücken, also nicht in Fahrtrichtung gucken, sondern mit dem Rücken in die Fahrtrichtung. Und dann kann ich eigentlich immer auf so einen Monitor gucken, auf dem die Stops alle angegeben sind. Und das hilft mir total. Ich mag das gerne. Ich kann bis heute dir das Ruhrgebiet nicht aufmalen. Ich kann dir nicht sagen, welche Stadt wo ist. Und ich bilde mir immer ein, dass ich es irgendwann mal lerne, wenn ich nur oft genug auf diesen Monitor in diesen Regionalzügen glotze. Na, klappt nicht wirklich. Ich muss das demnächst mal lernen. Das ist mein Bundesland, das muss ich lernen. Das habe ich dir noch gesagt. Ich habe nur gesagt, Mensch, Chrissy, guck mal, die Anzeigetafel fehlt. Und Professor Thees, naja, ich habe sie ja hier vor mir. In meiner Richtung sehe ich mindestens eine Anzeigetafel. Sei unbesorgt.